Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Es ist lebendig, heute und hier. Wir bitten dich, dass es uns ändert, dass es seine Kraft in uns entfaltet. Wir bitten es für die Ehre und im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.
Die Lesung von heute ist aus der Apostelgeschichte, Kapitel 15, beginnend mit Vers 23 bis in Kapitel 16, Vers 5. Einige Tage danach sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder zurückkehren und sehen, wie es den Brüdern und Schwestern in all den Städten geht, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben. Barnabas aber wollte auch Johannes mitnehmen, der Markus genannt wird. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien in den Stich gelassen und sie sich nicht an ihrem Werk beteiligt hatte. Da kam es zu einem erbitterten Streit, der dazu führte, dass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr zu Schiff nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und machte sich von den Brüdern und Schwestern der Gnade des Herrn anvertrauend auf den Weg und zog durch Syrien und Kilikien und stärkte die Gemeinden. So gelangte er auch nach Derbe und Lystra. Und dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, Sohn einer jüdischen Mutter, die zum Glauben gekommen war, und eines griechischen Vaters, der bei den Brüdern und Schwestern in Lystra und Ikonium einen guten Ruf hatte. Ihn wollte Paulus als Begleiter mitnehmen, und er nahm ihn und beschnitt ihn, mit Rücksicht auf die Juden, die in jener Gegend wohnten, denn alle wussten, dass sein Vater Grieche war. Sie zogen nun zusammen durch die Städte und übergaben die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, mit der Weisung, sich daran zu halten. So wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und wuchsen von Tag zu Tag.
Wenn wir die Lesung heute mit einer Zahl zusammenfassen wollten, das ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber lasst euch davon auch nicht ablenken, welche Zahl wäre es denn? Was denkt ihr? Es geht um Paulus und Barnabas, zwei Männer. Die haben zwei Meinungen. Es geht um zwei Helfer, Johannes und Timotheus. Und es geht um zwei Geschichten. Wir schauen uns zwei Geschichten heute an, zwei Erzählungen. Eine von Johannes mit dem Beinamen Markus, der von Paulus in einer für ihn schwierigen und auch schmerzhaften Entscheidung als Mitarbeiter abgelehnt wird. Und natürlich von Timotheus, der von Paulus als neuer Mitarbeiter dazugewonnen wird. Und dann natürlich, wie Peter gesagt hat, der Zwist oder die Zwietracht. Leider bedeutet eben diese Zahl 2 heute keine traute Zweisamkeit, sondern Zwietracht, Uneinigkeit. Und es ist kaum Zufall, dass diese zwei Ereignisse am Ende eines Teilabschnitts der Apostelgeschichte nebeneinander stehen. Und ich denke, die zwei gehören eng zusammen. Aber ich soll trotzdem erwähnen, dass ich mich heute auf einen Teilaspekt des Textes konzentrieren will und deshalb wahrscheinlich am Ende offene Fragen verbleiben werden, die wir dann gerne über das Abendessen durchkauen können. Zwei Geschichten, die sich thematisch ähnlich sind, weil es um Mitarbeiter geht. Und in der Tat verdanken wir diesen zwei Geschichten einen Einblick in die Motivation des Apostels Paulus. Und zwar, warum er den einen Mitarbeiter ablehnt und den anderen aufnimmt. Und obwohl es sich hier um zwei sehr spezifische Situationen handelt, hoffe ich doch, dass wir am Ende ein Grundprinzip herausarbeiten können, das auch uns hier und heute hilft, unsere eigene Motivation, die ja unser Denken und Handeln entscheidend mitprägen, zum Teil besser zu verstehen, zum Teil aber auch zu hinterfragen. Oft denken wir ja, dass unser Handeln primär durch unser Denken bestimmt wird. Diese Darstellung ist zwar teilweise richtig, aber irgendwie auch nur bedingt hilfreich. Denn natürlich bestimmt unser Denken den größten Teil unseres Handelns, aber was bestimmt denn unser Denken und damit auch unser Handeln, wenn nicht unsere tiefer liegenden Motivationen dahinter? Beten wir also darum, dass Gott uns sein Wort nahe bringt, damit unsere Motivation, unser Denken und unser Handeln von ihm her geprägt wird. Himmlischer Vater, du bist der Gott, der nicht nur die Erde geschaffen hat und uns darin, sondern der uns auch die Fähigkeit gibt, dein Wort zu verstehen. Schenke uns jetzt ein Verstehen, das nicht nur im Kopf stattfindet, sondern auch im Herzen und an unseren Händen und Mündern. Um Christi willen. Amen. Wie gesagt, es geht darum, was Paulus zu seinen Entscheidungen veranlasst. Und das will ich von diesen drei Standpunkten, die ich gerade schon erwähnt hatte, betrachten. Erstens die Motivation. Zweitens der Logik. Also wir wollen die Prinzipien verstehen, nach denen er seine Entscheidung trifft. Und drittens, was bedeuten diese zwei, Motivation und das Denken oder die Logik, für sein Handeln? Diese drei möchte ich ansprechen und dann unter dem Begriff der leidenschaftlichen Nachfolge zusammenfassen, den ihr auch hier vorne findet. Zunächst aber etwas Hintergrund. Was Paulus nämlich in seinem tiefsten Inneren antreibt, das tritt sehr klar in diesem heftigen Streit um Johannes Markus zutage, der, um die Spannung noch zusätzlich zu erhöhen, ja auch noch der Neffe von Barnabas ist. Ich hoffe, dass es klar ist aus dem Text, dass Johannes und Markus für dieselbe Person steht. Manchmal werde ich ihn Johannes nennen, manchmal Markus, manchmal Johannes Markus. Es dreht sich um ein und dieselbe Person. In dem jedenfalls, was wir gerade gelesen haben, wurde deutlich, dass Barnabas Johannes unbedingt mit auf die nächste Reise nehmen will. Unbedingt. Paulus weigert sich strikt. Die Fronten sind verhärtet. Und da fragt man sich, was ist denn das Problem mit dem Johannes? Warum streiten die sich so über den? Ja, Johannes war schon auf der ersten Missionsreise mit Barnabas und Paulus unterwegs, hatte sich dann aber aus unersichtlichen Gründen vorzeitig von ihnen getrennt und war zurück nach Jerusalem gekehrt. Man muss zugeben, das macht selbst in unserer Zeit, die ja etwas unverbindlicher ist als damals, kein sehr gutes Bild. Johannes verabschiedet sich zu einer Zeit, als alle Hände an Deck gebraucht werden. Und für Paulus ist klar, der hat uns im Stich gelassen. Auf den ist kein Verlass. Das ist irgendwie verständlich, aber trotzdem, es ist offensichtlich keine glasklare Angelegenheit. Barnabas denkt ja, dass Johannes eine zweite Chance verdient. Übrigens ähnlich wie in Apostelgeschichte 9, als Barnabas als einziger dem Paulus selbst eine zweite Chance gibt, nachdem der sich vom Christenverfolger zum Nachfolger Christi gewandelt hatte. Wer also hat recht? Das ist schwer einzuschätzen. Es gibt aber schon ein, zwei Ansatzpunkte und einer davon ist der, dass in späteren Briefen des Paulus tatsächlich Johannes Markus sehr positiv erwähnt wird. Er erwähnt ihn als Mitarbeiter und einen Nützlichen obendrein. Da könnt ihr, wer mitschreibt, kann sich mal anschauen, Kolosser 4, Vers 10, 2. Timotheus 4, Vers 11, das ist übrigens derselbe Timotheus, von dem wir es gleich noch haben werden, und Philemon 24. Paulus scheint Johannes also nicht als grundsätzlich ungeeignet anzusehen und er ist selbst flexibel genug, um ihn nach einer Weile wieder aufzunehmen. Überhaupt ist es wenig wahrscheinlich, dass Johannes sie einfach verließ, weil er den Kulturschock nicht vertrug oder weil er zu weich für die Strapazen der anstrengenden Reise war. Es ist viel wahrscheinlicher, dass er andere, tiefer liegende Gründe hatte. Schließlich will er sich jetzt dem Team wieder anschließen. Und Barnabas steht auch für ihn ein. Er ist ja offensichtlich ein guter Menschenkenner. Was also war die Motivation des Johannes Markus, sich zu verabschieden? Ich will nicht viel Zeit mit Spekulieren verbringen. Am wahrscheinlichsten scheint mir, dass in ihm damals in Pamphylien Unbehagen über die Richtung wuchs, die Mission von Paulus und Barnabas zunehmend einschlug. Neben der Verkündigung des Evangeliums an die Juden wurden nämlich die Heiden mehr und mehr mit angesprochen und daraus ergaben sich für ihn schwerwiegende theologische Fragen. Wie waren die Heiden gerettet? Mussten sie zum Judentum übertreten, sich beschneiden lassen und das Gesetz halten? Und dieses Unbehagen über die theologische Einordnung würde erklären, warum Johannes sich gerade zu dem Zeitpunkt verabschiedet, als die Heidenmission zunehmend Fahrt aufnimmt. Und gleichzeitig erklären, warum er jetzt nach der Einigung auf der Jerusalemer Versammlung, die wir uns letzte Woche angeschaut haben, wieder dazustoßen will. Nur zur Erinnerung, die Jerusalemer Versammlung hatte sich ja dieser Fragen angenommen und einen wichtigen Durchbruch in der Bewertung der Heidenmission erreicht. Dort erkannten die Leiter der Gemeinde in Jerusalem nämlich, dass alle Heiden und Juden gleichermaßen aus Gnade gerettet sind. Allein durch Glauben an Jesus Christus. Nicht indem sie sich beschneiden lassen, die Heiden, oder das Gesetz des Mose halten. Diese Fragen haben sie geklärt. Und jetzt will Johannes Markus sich gern wieder auf die Heidenmission und das Team um Paulus einlassen, dem Team anschließen. Paulus jedenfalls, dem ist es zu riskant. Der kann es offensichtlich nicht mit seinem Auftrag der Verkündigung vereinbaren, Johannes wieder aufzunehmen. Johannes ist ein Risiko, es ist ihm zu haarig und deshalb trifft Paulus die schmerzhafte Entscheidung, ihn nicht mitzunehmen. Schmerzhaft deshalb, weil er dadurch Barnabas verliert, seinen besten Freund. Der aus der Christengemeinde in Jerusalem, der ihn als allerersten aufgenommen hat. Und Barnabas wird den Rest der Apostelgeschichte nicht mehr erwähnt. Vielleicht lag Paulus falsch, vielleicht war es aber auch nur eine Frage des Zeitpunkts. Später hat er sich dann von Neuem bewiesen, dass Johannes ein verlässlicher Mitarbeiter ist und dann ist Paulus durchaus offen, ihn wieder aufzunehmen. Wichtiger als die Frage, wer Recht hatte, ist allerdings die Frage nach der Motivation des Paulus. Da kommen wir jetzt dazu. Wenn wir uns jetzt der Frage nach der Motivation annähern, was Paulus zu dieser überaus schmerzhaften Entscheidung treibt, dann ist es, denke ich, nicht schwer zu erraten, worum es geht. Dieser rote Faden, der sich in den letzten Wochen immer wieder durch unsere Betrachtung in der Apostelgeschichte gezogen hat. Es ist das Evangelium. Die Motivation, die für Paulus schwerer wiegt als alles andere, selbst die beste Freundschaft, ist das Evangelium. Und ich denke, Motivation ist hier fast eine leichte Untertreibung. Es geht um eine brennende Leidenschaft für das Evangelium von Jesus Christus, die sein Denken und sein Handeln kontrolliert. Dafür lebt er. Sein Herz ist voller Leidenschaft für das Evangelium und er sucht nach Gleichgesinnten mit demselben inneren Feuer für das Evangelium. Bei Johannes ist er sich da nicht so sicher. Er sucht nach Leuten voller Leidenschaft, die brennen für das Evangelium. Das ist sein Lebensgrund und das erfüllt ihn. Und da ist die Frage, vielleicht direkt an uns, was ist unser Lebensgrund? Was erfüllt uns? Solche Fragen zu stellen ist vielleicht etwas verfrüht. Wir kommen später nochmal darauf zurück. Aber es ist auch eine gefährliche Frage, denke ich. Wenn wir uns selbst diese Fragen stellen, dann können alle möglichen Gefühle auftauchen, Schuldgefühle vielleicht, dass wir irgendwie nicht so erfüllt sind von einer großen Leidenschaft für unseren Herrn Jesus. Das müssen wir uns nachher noch anschauen. Es kann auch mit Ablehnung einhergehen, weil wir kühles Denken doch vorziehen, dieser unberechenbaren Leidenschaft vorziehen. Es kann sich auch um eine, denke ich mal, tiefliegende Angst handeln. Wir wollen uns einfach dem Herrn Jesus nicht mit unserem ganzen Leben hingeben. Wofür schlägt dein Herz? Paulus sucht nach Gleichgesinnten. Und in Lystra findet er Timotheus. Im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 20, ihr habt das vorne auf eurem Handzettel, da schreibt er Folgendes über Timotheus. Ich habe sonst keinen Gleichgesinnten, der sich so ernsthaft um eure Angelegenheiten kümmern würde. Alle anderen sind ja nur mit ihren eigenen Dingen beschäftigt, nicht mit der Sache Jesu Christi. Und dann geht's weiter. Er aber hat sich bewährt, das wisst ihr. Wie ein Kind dem Vater, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Und wer aufgepasst hat, der sieht, hier ist nochmal so eine 2. Nämlich ein Kontrast zwischen den eigenen Dingen und der Sache Jesu Christi. Timotheus hat das Herz am rechten Fleck. Paulus liebt ihn wie seinen eigenen Sohn. Und wie drückt man seine Liebe besser aus als durch Beschneidung? Es ist schon ein Rätsel, oder? Die Frage nach der Logik, die sich hier stellt. Warum wurde Timotheus beschnitten? Gerade letzte Woche sprachen wir doch über die Versammlung in Jerusalem, Kapitel 15, wo die Forderung, dass Heiden beschnitten werden müssen, eindeutig abgelehnt wird. Der Glaube an Christus ist ausreichend. Es gibt keinen Glauben plus etwas anderes, ob das plus nun Beschneidung, Gesetz oder sonst was sein sollte. Errettung ist von Anfang bis Ende ein Geschenk. Ein Geschenk der Gnade Gottes. Und was tut Paulus heute? Er beschneidet den Timotheus. Macht doch keinen Sinn, oder? Zuerst wird etwas für ungültig erklärt und dann wird es doch umgehend angewendet. Ich denke, da wird schon klar, wir sollten vorsichtig sein, dass wir nicht das Verhalten von Paulus vorschnell verurteilen als, naja, was auch immer, Schizophrenie, Opportunismus oder einfach mangelnder Logik. Denn wenn wir uns den Timotheus genauer anschauen, dann ist besonders wichtig, dass er aus einer gemischten Ehe kommt. Sein Vater war Grieche, seine Mutter jüdischer Herkunft. Und vom zweiten Brief des Paulus an Timotheus, da wissen wir, dass Timotheus von frühester Jugend an von seiner Mutter und Großmutter in den jüdischen Schriften unterwiesen wurde. Er wurde als Jude aufgezogen. Die Mutter wollte ihn wahrscheinlich auch beschneiden. Das wäre ganz normal gewesen. Aber der griechische Vater, der hat sich da mit Sicherheit dagegen gesträubt. Das Problem im Fall von Timotheus ist, dass die jüdische Abstammung tatsächlich von der jüdischen Herkunft der Mutter her verstanden wird. Das heißt, er gilt als Jude für die Juden, aber als abtrünniger Jude, weil er eben nicht beschnitten ist. Jetzt versucht mal, euch in die Köpfe der Juden reinzuversetzen. Wie hätten sie wohl auf jemanden reagiert, jemanden wie Timotheus oder auf Paulus, der ihn in sein Mitarbeiterteam aufnimmt? Paulus versetzt sich in die Lage der Juden, in den Kopf der Juden und erkennt, dass die Verkündigung des Evangeliums unter Juden deutlich erschwert oder wahrscheinlich vollkommen unmöglich geworden wäre, wenn Timotheus nicht beschnitten worden wäre. Und da sehen wir, dass die Schlussfolgerung von Paulus, Timotheus muss beschnitten werden, aus seiner Leidenschaft geboren ist, Jesus zu verkündigen, den Juden und den Griechen gleichermaßen. Und daraus ergibt sich dann sein Handeln. Es ist ganz normal, dass unsere Leidenschaft unser Denken bestimmt und auch, wofür wir unsere freien Kräfte aufwenden. Und Paulus hat uns da als Vorbild vorgelebt, was es heißt, für das Evangelium zu brennen. Für ihn gelten 2 Grundsätze. Der erste: ich will alles vermeiden, was das Evangelium aufhalten könnte. Und der zweite ist die Kehrseite gewissermaßen. Ich will alles tun, was in meiner Kraft steht, um das Evangelium zu verbreiten. Das erste sehen wir an der Ablehnung von Johannes Markus. Die zweite Seite sehen wir in der Beschneidung von Timotheus. Jetzt stellt euch mal vor, ihr wärt in der Situation von Timotheus. Jetzt geht es um Punkt 3, das Handeln. Timotheus, dir ist vollkommen klar, dass du aus der Gnade Gottes errettet bist. Von daher ist Beschneidung überhaupt nicht notwendig, auch für ihn, obwohl er Jude ist. Er ist unbeschnitten und er ist aber aus der Gnade Gottes gerettet. Beschneidung ist für ihn nicht notwendig. Und jetzt kommt Paulus daher und er will dich beschneiden. Und zwar nicht, weil es um deine eigene Errettung geht. Es ist nicht für dich. Es ist mit Rücksicht auf die Juden. Autsch. Wie würdest du reagieren? Vielleicht fühlen wir Betroffenheit, weil uns unsere mangelnde Leidenschaft nur allzu schmerzlich bewusst ist. Es ist klar, dass die Beschneidung notwendig ist für Timotheus. Aber würden wir dem folgen? Würden wir unser Handeln konsequent durchführen? Wird unsere Leidenschaft, unser Denken und unser Handeln alles in einem Guss gewissermaßen sein. Vielleicht sehnst du dich nach einem erfüllten Leben, nach einer Leidenschaft für Jesus, die einen Grund zum Leben gibt, die dein Denken und dein Handeln bestimmt, aber der Anspruch scheitert an der Wirklichkeit. Wenn du diese Sehnsucht verspürst, dann ist das, denke ich, eine gute Sache. Sie zeigt an, man ist auf dem richtigen Weg, schaut in die richtige Richtung. Und vielleicht geht es einfach darum, die Glut der Leidenschaft anzufachen. Bestimmt war die Entscheidung für Timotheus nicht einfach. Er hat bestimmt auch tief geschluckt. Aber er hat verstanden, worum es geht. Er relativiert nicht. Er versucht nicht, andere Wege anders zu argumentieren, sondern er handelt konsequent. Seine Leidenschaft, sein Denken und sein Handeln bilden eine Einheit, die auf eines aus ist, das Evangelium in die Welt zu tragen. Die Sache Jesu toppt alles andere. Bloß kein Hindernis für das Evangelium sein, selbst wenn das für ihn Beschneidung bedeutet. Bloß nicht irgendjemandem im Weg zur Errettung stehen. Darum ging es, denke ich, auch Jesus, als er sagte in Markus 8, Vers 34, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. So gesehen tut Timotheus nichts wirklich Außergewöhnliches. Er folgt einfach in einer ganz konkreten Situation seinem Herrn und Erlöser konsequent nach. Wir sind natürlich in einer ganz anderen Situation, jeder von uns, aber das Prinzip gilt deshalb nicht weniger. Es geht um leidenschaftliche Nachfolge. Leidenschaftliche Nachfolge rückt unseren Kopf wieder auf den rechten Platz, könnte man sagen. Oder anders ausgedrückt, zieht es eine Linie von der Leidenschaft über das Denken zum Handeln, zum konsequenten Handeln. Alles vom Evangelium her motiviert. Wie für Timotheus wird das auch für uns bedeuten, dass wir manchmal tief schlucken müssen. Über das, was wir wissen, dass wir tun sollten, was aber vollkommen undenkbar erscheint. Absolut unmöglich, sich selbst so zu verleugnen, wenn nicht der Heilige Geist Flammen der Leidenschaft für Jesus anfacht. Stellt euch eine Gemeinde vor, die leidenschaftliche Nachfolge lebt, die glüht vor lauter Liebe für Jesus und für unseren Nächsten. Was für ein Geschenk der Gnade Gottes wäre das? Ein Geschenk, denke ich, dass sich viele hier für ihr eigenes Leben und für unsere Gemeinschaft insgesamt ersehnen. Und es ist auch gut so, solange wir uns dabei an den Ausgangspunkt des Evangeliums erinnern, nämlich dass wir allein von Christus her sind, was wir sind. Unsere Identität als Errettete ist ein Geschenk, sein Geschenk, und genauso ist es auch mit unserer Leidenschaft, unserem Denken und unserem Handeln. Leidenschaftliche Nachfolge kommt von Christus her. Nachfolge bedeutet, es geht hier um eine viel größere Leidenschaft als die unsere. Wir wollen ja nur nachfolgen. Tatsächlich geht es um die Leidenschaft Gottes. Die Leidenschaft Gottes, Menschen zu erretten. Eine Leidenschaft, die wir in unserem Herrn Jesus Christus glasklar sehen, weil er für die ans Kreuz gegangen ist. Die leidenschaftliche Nachfolge, die Paulus und Timotheus hier zeigen, imitiert die Leidenschaft Christi für die Errettung von Menschen. Menschen, die fern von Gott sind, weit ab von ihm, die wollen sie erreichen. Die Leidenschaft, dass viele Menschen von Jesus hören und ihm mit ihrem ganzen Leben nachfolgen, hin zum ewigen Leben, das Gott verspricht. Wenn diese leidenschaftliche Nachfolge aber nicht von Gott herkommt, wenn wir versuchen, das Unmögliche aus eigener Kraft zu tun, dann werden wir uns bald in Schuldgefühlen verlieren. Den Maßstäben können wir doch nie genügen. Und ich denke, das treibt uns hin zum Gebet. Kein Gebet, dass wir dann mal warten, dass vielleicht irgendwann mal was passiert. Warten ist gut. Aber ein Gebet in der Erwartung, dass es Gottes Willen entspricht und dass deshalb auch was passieren wird in unserem Leben. Wenn wir beten für Leidenschaft, können wir davon ausgehen, dass Gott uns auch Leidenschaft schenkt. Wenn wir als Gemeinde in unserer leidenschaftlichen Nachfolge für Christus wachsen wollen, dann heißt das intensives Gebet gegen lauwarmes Christsein. Und für mehr brennende Leidenschaft. Ein Gebet nicht nur für uns selbst, sondern füreinander, für andere. Gebet kommt also zuerst. Aber gleichzeitig können wir auch hier und jetzt Rahmenbedingungen aufbauen, entwickeln, in den Menschen Leidenschaft für die Sache Jesu entwickeln. Darum geht's ja. Und mir sind dazu 4 Punkte konkret eingefallen. Nachfolge bedeutet, eine bestimmte Richtung einzuschlagen, in die wir Jesus vorangehen sehen. Und diese Richtung kommt ganz klar vom Wort Gottes. Das heißt, das Wort Gottes muss, wie immer, ich wiederhole mich hier, ich weiß, im Zentrum stehen. Leidenschaftliche Nachfolge bedeutet aber auch, voranzuschreiten und nicht anzuhalten. Dazu brauchen wir die Kraft des Geistes. Und für diese Kraft müssen und sollen wir beten. Drittens. Nachfolge bedeutet, Christus in die Welt hinaus zu folgen. Jesus war kein Stubenhocker. Er ist nicht in der guten Stube beim Vater geblieben. Er ist in die unbequeme Welt gekommen, um Menschen zu erretten und hat teuer mit seinem Leben dafür bezahlt. Am Vorbild von Paulus und Timotheus sehen wir, dass dieses konkrete Nachfolgen 3 Dinge bedeutet. Nämlich einerseits auf den anderen zuzugehen, so wie Timotheus und Paulus auf die anderen zugegangen sind. Wir müssten nochmal zurückgehen. Zweitens, sich in den anderen hinein zu versetzen. So wie Paulus und Timotheus auch gedacht haben, wenn Timotheus nicht beschnitten ist, dann wird das nie was. Wir müssen uns auch in die Köpfe anderer reinversetzen und uns überlegen, was hält den anderen auf, was hält den anderen davon ab, das Evangelium zu hören und zu Jesus Christus zu kommen. Und das Dritte, Das ist auch relativ klar, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Das heißt, im eigenen Leben Hindernisse aus dem Weg zu räumen, darauf kommen wir gleich zurück. Aber auch im Leben der Gemeinde, und manche gehen hier vielleicht zu weit und wollen gleich das Evangelium mit aus dem Weg räumen. Aber das wäre natürlich etwas sinnentleert, weil Christus damit aus der Gleichung fliegt. Es gibt Prinzipien, die wir nicht aufgeben können, Hindernisse, die wir nicht aus dem Weg räumen können. Es gibt auch viele, die einfach weg müssen. Viertens, das kommt jetzt nicht direkt aus dem Text, aber es ist klar, dass leidenschaftliche Nachfolge in Gemeinschaft mit anderen Christen geschieht. Denn in diesem Kontext wird der Geist Gottes erlebbar für andere. Der Geist Gottes lebt in dir und in mir. Wenn wir uns treffen, dann erleben wir den Geist Gottes im anderen. Und so facht Gott das Feuer unserer Leidenschaft an, wenn zwei oder drei Gleichgesinnte sich verbindlich um das Wort und im Gebet treffen. Zwei oder drei, nicht nur sonntags. Eine Gemeinde, in der alle Mitglieder leidenschaftliche Nachfolge anstreben, leidenschaftlich Liebe für Gott und den Nächsten leben. So eine Gemeinde wird was ganz Besonderes sein. Sie wird vom Geist her befähigt sein, das Unmögliche füreinander und für das Evangelium zu tun. Auch wenn es teuer und schmerzhaft ist. Ich bin zuversichtlich in die Kraft Gottes, dass wir von ihm her mehr und mehr zu einer solchen Gemeinschaft zusammenwachsen können und werden. Und wenn das auch deine Sehnsucht ist, dann sind wir Gleichgesinnte. Und die Frage stellt sich, welche Schritte können wir persönlich und als Gemeinde in diese Richtung unternehmen? Dazu habe ich drei Fragen. Ich will euch jeweils kurz Zeit lassen, damit ihr euch persönlich Gedanken machen könnt, welche Konsequenzen das haben könnte. Erstens, gibt es Hindernisse in deinem Leben, die andere davon abhalten könnten, das Evangelium durch dich oder durch deine Freunde zu hören und anzunehmen? Das sind manchmal ganz triviale Sachen. Ein Hang zur schlechten Laune vielleicht. Eine abrupte Art und Weise, unfreundlich sein. Es kann damit zusammenhängen, dass wir einfach eine hohe Erwartungshaltung an andere haben und denen dann ein schlechtes Gewissen machen, wenn die unsere Erwartungen nicht erfüllen. Anstatt Gnade zu leben, fordern wir von ihnen. Das treibt Leute auch weg. Wo ist das relevant für dich? Den zweiten Punkt hatten wir schon. Es geht ums Gebet, nicht nur für dich, sondern auch für andere. Und da ist es aber auch wichtig, konkret zu werden. Für wen kannst du so beten, dass er oder sie vom ewigen Leben durch Jesus Christus hört und an ihn glaubt? Wen gibt es für dich? In Gedanken kannst du den Namen aufschreiben und den mit nach Hause nehmen und anfangen zu beten. Und drittens, hast du jemanden, mit dem du regelmäßig beten und in der Bibel lesen kannst? Mit dem du einfach über alles reden kannst? Damit der Geist angefacht wird, damit die Leidenschaft nicht stirbt. Falls du keinen weißt, aber gerne sowas anfangen möchtest, dann möchte ich dich einladen, dass du vielleicht nach dem Treffen mit mir sprichst. Denn ich denke, das ist was, was für uns alle sehr wichtig ist, dass wir einen oder zwei Leute haben, mit denen wir wirklich alles austauschen können. Damit wir im Glauben wachsen können und in der Leidenschaft. Was auch immer du jetzt in dieser Art und Weise vor den Herrn bringen willst, ich hoffe, du hast es erwartungsvoll getan, denn er hat es bestimmt gehört und wird handeln. Es ist ja die Leidenschaft Gottes, dass Menschen Jesus nachfolgen. Vielleicht wäre es gut, wenn wir am Ende noch gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.